ARD.
MDR Kultur. Café.
Mit Kurt Elstermann, hallo und ganz herzlich willkommen. Ich freue mich wirklich sehr, dass sie Zeit für uns hat, denn sie ist eine der meistbeschäftigten deutschen Schauspielerinnen, natürlich am Maxim Gorki Theater, wo sie fest angestellt ist, in vielen Stücken zu sehen ist und ich habe es auch schon erlebt, also auf der Bühne ein Wirbelwind ist an Energie, an Leidenschaft, an Ausdruckskraft und dann wiederum die vielen Fernsehrollen, die vielen verschiedenen Filme, in denen sie gespielt hat, natürlich auch in Kinofilmen war sie zu sehen. Ich sage mal nur so ein paar Sachen, Stille Posten, ganz eindrucksvoller Film, finde ich, 25 Kilometer pro Stunde. Oder eben auch einmal Hans mit scharfer Soße, ein sehr lustiger Film. Also sie ist unheimlich präsent und zurzeit sogar in zwei wichtigen Projekten. Zum einen jetzt in der Mediathek WAPO Berlin, das ist schon die vierte Staffel dieser sehr erfolgreichen Krimiserie und für uns besonders wichtig, weil der MDR nämlich einer der Co-Produzenten ist, der Charité. Jetzt endlich die vierte Staffel ist da, dieser, ich sag das mal wirklich, Kultserie über das wahrscheinlich berühmteste Krankenhaus in Deutschland. Freue mich sehr, dass sie da ist. Sie spielt die Hauptrolle in dieser vierten Staffel und ist heute unser Gast, Cecily Terzian. Hallo, schön, dass du da bist.
Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke dir fürs Kommen und vor allem haben wir schon so oft geredet über deine ganz besondere Arbeit, über deine Ausdruckskraft, über deine Vielseitigkeit und es ist ja wirklich erstaunlich. Also nehmen wir die WAPO. Ich habe übrigens mal ein Interview mit dir gesagt, Wasserpolizei, gab sofort halb ernst gemeint von der Wasserschutzpolizei. So heißen die nämlich, eine Art Ermahnung, wo die gesagt haben, so heißen wir nicht. Das ist spannend gemacht, das ist sehr tiefgründig durchaus, was die Fälle betrifft, aber doch eine ganz andere Figur als jetzt in der Charité. Und oft macht man sowas sogar fast parallel oder kurz hintereinander. Wie schaltest du um? Wie machst du das? Und abends stehst du vielleicht noch auf der Bühne mit einer ganz anderen Figur.
Ja, das frage ich mich manchmal auch. Also es ist wirklich, ich versuche einmal tief durchzuatmen. Du hast gesehen, heute bin ich mit einem Korb zu dir angekommen. Ich versuche, die Sachen schön gemütlich zu machen und mich wohlzufühlen und dann schalte ich einfach um. Das geht dann.
Das geht, ne? Ja. Noch dazu, wenn eben der Kontext da ist, wenn man in einem Setting steht oder auf einer Bühne steht, dann sind ja die Umstände auch schon herausfordernd und bringen dich in diese Figuren hinein, die du eben, wie gesagt, mit so einer Leidenschaft spielst, dass man denkt, jede Rolle, die du machst, auch kleine Rollen, in diesen Kinofilmen, die ich genannt habe, sind manchmal kleine Rollen, sind jeweils deine Lieblingsrollen. Gehst du auch so ran?
Ja, das ist tatsächlich so, dass wenn ich in dem Setting bin, dass sich mein Körper sofort dran erinnert und auch umschaltet. Ich denke, das ist auch etwas, was man sich so ein bisschen antrainiert über die Jahre. Es ist ein Teil des Berufs auch. Und wenn ich was mache, dann mache ich es ganz oder gar nicht. Ob es eine kleine Rolle ist oder eine große Rolle ist, das spielt dann gar keine Rolle eigentlich.
Und wie sagst du dann zu? Also die Angebote kommen, es kommen wahrscheinlich viel, viel mehr als das, was du machen kannst. Du machst ja sehr viel und dann nimm die Entscheidung zu sagen, das habe ich eben noch nicht gemacht, das wäre jetzt doch nochmal eine Herausforderung oder wonach entscheidest du dann?
Ja, natürlich. In erster Linie muss es mir irgendwie gefallen, es muss mich ansprechen, ich muss eine Herausforderung finden und wenn man dann ins Casting kommt und das gemeinsame Arbeiten kommt, dann merkt man eigentlich auch relativ schnell, ob das von der Energie her passt oder nicht.
Das ist wirklich dein Traumberuf oder hattest du irgendwann mal auch einen anderen Gedanken?
Also ich weiß, ich wollte als Kind lange Zeit Nonne werden.
Nonne?
Ja, ich wollte Nonne werden, weil ich das so toll fand, was sie so getragen haben, die Bekleidung. Und ich habe mir das immer so vorgestellt, dass Nonnen in so einer ganz eigenen Welt, in so einer ganz eigenen Realität leben, die so mit der Realität, die ich als Kind vielleicht hatte oder mit der Welt, wie sie mir begegnet ist, nichts zu tun hat. Und davon habe ich so geträumt.
Das klingt schön eigentlich, ne?
Das klingt schön eigentlich.
Also ich denke oft so, wenn man vielleicht ein Buch zu Ende schreiben will oder eine Rolle lernt, da so ein paar Wochen in so einem Kloster zu leben, das stelle ich mir schön vor. Aber so als Dauerverpflichtung?
Nee, so als Dauerverpflichtung auch nicht so. Aber so für ein paar Wochen mal zu sich zu kommen und zu entspannen und aus dieser beschleunigten Welt auszutreten.
Kann man ja, ne? Also Urlaub im Kloster, ich glaube, es ist möglich. Sollten wir mal machen, aber wir werden natürlich in verschiedenen Klöstern, das ist klar. nicht zusammen da Urlaub machen, das ist völlig klar. Damit hättest du auch schon was gesagt, was vielleicht nicht uninteressant ist, denn du bist ja das Kind armenischer Eltern, aber in Deutschland geboren schon, ne? Also, und zwar in Baden-Württemberg war das oder Niedersachsen?
Ich bin in Niedersachsen geboren, aber in Nordenham.
Und dann aber
da war ich, genau, ich war 7, wie wir dann nach Baden-Württemberg gezogen sind. Genau.
So, aber das sind armenische Christen,
genau,
die dich also so auch erzogen haben. Hat das eine Rolle gespielt, der Glaube?
Ja, also ich bin schon christlich sozialisiert. Und also mein Vater war mal der Erste, der an der Ostermesse rausgegangen ist aus der Kirche und es nicht aushalten konnte und sich die Pfeife angezündet hat, weil er ein sehr starker Kritiker ist von allem. sieht es aber auch als Armenier als eine Pflicht, Kirchenmitglied zu sein, weil wenn es die armenische Kirche nicht gegeben hätte, dann würde es einfach auch die Kultur, die armenische Kultur nicht geben. Also ich bin in großen Widersprüchlichkeiten groß geworden, wie du merkst. Und ist aber auch immer derjenige gewesen, der mich immer daran ermahnt hat, immer die Dinge zu hinterfragen auch. Und ihm war es wichtig, dass wir auch mit unserer Kultur groß werden und auch woher, dass wir wissen, woher wir kommen und wie unsere Verortung ist. Und gleichzeitig war er aber auch immer derjenige, der uns ganz stark auch ganz früh schon in das Hinterfragen reingebracht hat. Meine Mutter ist jemand, sie fastet auch an Ostern. Ich bin mit christlichen Gebräuchen auch groß geworden. Gleichzeitig würde ich aber sagen, dass sie sich auch von ihrer Religiosität eigentlich sehr losgelöst hat und eher, wie soll ich sagen, eher so den Pantheismus erlebt, ohne dass sie jetzt wirklich weiß, was Pantheismus ist. Also so diese Liebe und die Demut zur Natur. Und das Naturverbundene. Und ich sage auch immer, wenn ich in der Natur bin, das ist für mich eigentlich so die Kirche.
Ja. Dass Gott überall sein könnte. Genau. Einfach als Leben. Die Ehrfurcht auch vor dem Leben. Du hast ja heute in deinem Korb, den du schon erwähnt hast, auch Gebäck drin, also Ostergebäck. Machst du das dann jedes Jahr? Ist das ganz typisch?
Nee, es ist nicht so ganz typisch. Aber seit ich Mama bin, pflege ich diese Dinge auch. Und es macht mir einfach einen großen Spaß. Und ich feiere auch total gerne den Frühling. Und auch an der Nordsee kann mich daran erinnern, wie es dann immer am Deich ein riesen Osterfeuer auch gab und man hat das Licht gefeiert, man hat den Frühling gefeiert und so liebe ich es auch und so habe ich auch meine Rituale, die ich pflege.
Bei uns zu Gast hier im MDR Kulturcafé ist heute die Schauspielerin Cesse de Tarzian, die ja schon unglaublich viel gemacht hat, aber jetzt eben mit dieser neuen Staffel vielleicht etwas spielt, was auch für sie nach diesen vielen erfolgreichen Jahren was ganz Besonderes ist. Weil Cesse de, so habe ich dich dann auch noch nicht gesehen. Wir sehen dich im Jahre 2049. Das ist vielleicht erstmal eine große Überraschung, weil bisher war ja Charité auch deshalb so beliebt, weil es immer so historische Persönlichkeiten waren, die teilweise auch wirklich real sind. Jetzt plötzlich ist ja alles erfunden. Alles völlig frei. War für dich vielleicht auch erstmal überraschend zu wissen, ich spiele zwar in der Charité und die Charité gibt es ja, aber das, was da stattfindet, ist erstmal doch Fantasie, Science-Fiction.
Ja, war eine unglaubliche Aufgabe. Also ich weiß noch ganz genau, wie ich die erste Folge zugeschickt bekommen hatte als Arbeitsmaterial, um mich aufs Casting vorzubereiten, war ich schon wahnsinnig aufgeregt und fand diese Entscheidung so mutig und so spannend, in die nahe Zukunft zu springen. Nun erzählen wir jetzt nicht Science Fiction oder so, wo man total upspacen kann, sondern wir erzählen, wie du schon gesagt hast, 2049, das sind 25 Jahre, also das ist alles, das ist eigentlich relativ bald. Und man hat keine historische Vorlage, keine historischen Figuren, an denen man sich halten kann, die man als Vorgabe hat, sondern man hat die Einladung und die Aufgabe, selbst eine Welt zu zeichnen und zu kreieren, mit den Herausforderungen von heute, weil natürlich nimmt man die Gegenwart als eine Art Kommentar mit, um eine Zukunft zu zeichnen. Und wie geht man daran? Das ist dann natürlich eine wahnsinnig spannende Aufgabe.
Es sieht unheimlich gut aus, um das auch schon zu sagen. Vielleicht kannst du mal verraten, was das eigentlich ist. Man sieht Berlin zwar mit ganz vielen Wolkenkratzern, die ja noch nicht stehen, aber gebaut werden sollen. Ja. Und dann ist vorne dieser Campus, ist ja die Charité. Das sieht so gut aus, so futuristisch, Beton, Glas. Das gibt's wirklich, ne?
Das gibt's alles wirklich. Also wir haben in Lissabon gedreht, im Champalimaud-Krankenhaus. Das ist das neueste Gebäude, medizinische Gebäude in Europa, auf Pankreaskrebs spezialisiert. Nicht nur in der Behandlung, sondern auch in der Forschung. Und es wurde gebaut direkt am Tejo. Und ich würde mal sagen, 50% der vierten Staffel ist dieses Motiv.
Ja. Wunderschön.
Also es ist ein unglaubliches Motiv auch, was auch wirklich der Zeit entsprechend ist, die wir auch erzählen, auch tatsächlich aus medizinischer Sicht, inwiefern sich auch Architektur und Krankenhäuser sich verändern müssen auch. Einerseits wegen dem Drehort Lissabon und andererseits wird auch vorhergesagt, dass wir sozusagen so ein bisschen das Klima Portugals bekommen werden. Ja. Und das Licht hat natürlich auch eine ganz große Rolle gespielt, weil wir hauptsächlich im Tageslicht gedreht haben oder so die Beleuchtung auch verwendet haben, dass man Sonne, Hitze erzählt. Ja. Was auch ein großer Unterschied ist, finde ich, zu den anderen Staffeln, einfach der ganze Look.
Ja.
Die Staffeln zuvor sind eher so ein bisschen düster.
Historische
und
Räume.
Historische Räume. Und wir brechen das auf mit ganz viel Licht, mit ganz viel Glas, mit ganz viel Wasser, mit ganz viel Hitze, mit ganz viel, ja, mit unserem Heilwald, was wir mitten in der Klinik auch haben. Die Wasserbecken, die wir haben, zur Kühlung der Räume auch. Es war wirklich sehr, sehr spannend.
Sieht super aus. Du kommst dahin und zwar aus Boston mit deiner Frau. Ja. Mit deiner Frau verheiratet und machst ganz große Karriere. Erstmal kann man ja sagen, am Anfang wirst du da gefeiert. Die künftige Nobelpreisträgerin, das weiß jeder schon, hat eine Methode entwickelt. Ich finde übrigens, dass zum Glück das relativ klein gehalten wird, was so erklärt wird medizinisch. Man weiß, das ist eine ganz große Nummer, die hat was ganz Tolles gemacht. Wie genau ist ja im Prinzip dann gar nicht so wahnsinnig wichtig. Wichtig ist, finde ich, diese Persönlichkeit, die dahin kommt mit dem großen Anspruch, alles erstmal ganz richtig zu machen und den Menschen wirklich zu helfen. In einer besonderen Situation, denn diese Welt verändert sich. Das hat auch was zu tun mit deiner Arbeit. Klimawandel hat einen direkten Einfluss sogar.
Genau, also Maral Safadi wird als Mikrobiologin an die Charité gebeten, um dort Institutsleiterin zu werden. Und sie wird so ein bisschen als Robert Koch der Zukunft gefeiert, weil sie eben ein Safadi-Screening auch entwickelt hat, wo sie das Bakterium also Robert Koch hat es als Ursache für Erkrankungen entdeckt und Maral Safadi entwickelt das eben weiter, dass sie das Bakterium als Heilmittel einwendet. Und damit hat sie eben schon große Erfolge und hat auch so eine Art Screening entwickelt, was auch eingesetzt wird. Und so kommt sie zurück an die Charité und hat auch ihren ersten Fall, einen ziemlich großen Fall an der Backe.
Ja.
Weil wir einen Patienten auf Station haben, der eine sehr hohe Entzündungswerte hat und wir finden heraus, dass es sich um ein Bakterium handelt, was wir nicht kennen. Und schon folgt der nächste Erkrankte. Und tatsächlich ist es so, dass durch den Klimawandel, durch die Schmelze, Bakterien wieder zum Vorschein kommen, die man so nicht gekannt hat und so nicht kennt. Und multiresistente Keime sozusagen sind und Antibiotika auch nicht mehr wirkt. Und da wird sie eben voll gefragt.
Ja, und zwar auch, ich sag mal hin, bis zu so einer Art Selbstopferung oder Selbstversuch. Ich will nicht zu viel verraten, aber es hat schon was zu tun, auch mit Robert Koch dann wiederum. Also ich finde das schon interessant, ne?
Ja, da bauen wir natürlich schon so Historien, so Parallelen natürlich auch auf. Sie möchte die Menschheit retten, tut alles dafür und ist aber wie so ein Elefant im Porzellan. Also sie kommt mit Menschen überhaupt gar nicht klar, möchte auch am liebsten gar nicht mit Patienten reden. Also man merkt ihr an, sie hat viel mehr Zeit im Labor verbracht, als jetzt irgendwie mit Menschen und kann auch mit Emotionen nicht so ganz klarkommen und hat einfach ein wahnsinniges Glück, dass sie so eine tolle Frau an ihrer Seite hat, mit der sie sich auf einer bestimmten Höhe eben auch trifft und wo vielleicht bestimmte Konflikte, die andere Pärchen haben, das haben die beiden gar nicht. Also das findet gar nicht statt mehr.
Was ich auch wichtig finde, vielleicht haben die Leute jetzt so das Gefühl, ach, das ist wieder so eine düstere Sicht auf die Zukunft, so dystopisch, alles ist ganz furchtbar. So einfach ist es ja nicht, weil es sind tolle Ärzte, man hat wunderbare Methoden, man kann Dinge plötzlich tun, die man früher nicht tun konnte. Und es scheint, wenn ich euch da folge, durchaus eine tolerante Welt zu sein. Also nicht nur, dass du mit der Frau verheiratet bist, das geht zum Glück heute auch. Aber was ich interessant fand, erster Patient ist ja sogar eine Dreiecksehe, also eine bisexuelle Ehe. Da gibt es einen Mann oder noch einen Mann und noch eine Frau und die sind alle drei miteinander verheiratet. Also euer Blick auf die Zukunft ist durchaus eher ein offener und bei allen Schwierigkeiten befreiender?
Ja, definitiv. Also wir wollten schon eine Utopie erzählen auch. Mit all den Herausforderungen und Aufgaben, die wir haben, weil die Zukunft ist jetzt, ne? Also ich finde auch, wir werden in den letzten Jahren sind wir immer mehr von der Zukunft überrollt worden auch. Und so betrifft es auch dieses Projekt, ehrlich gesagt. Und wir saßen also wirklich als Team zusammen auch geredet, in welcher Welt bewegen wir uns? Was sind die Konflikte? Wo haben wir uns weiterentwickelt? Und das mit einer Selbstverständlichkeit zu erzählen, ne? Eine offene Gesellschaft zu erzählen, die diverse Gesellschaft zu erzählen. Weil der demografische Wandel, in dem sind wir auch mittendrin, klimabedingt und kriegebedingt. Und wo wir ganz groß denken müssen, neu denken müssen, unsere Systeme überdenken müssen, am besten über Bord werfen, uns ganz neu begegnen auch, um nicht in alte Ängste, um nicht in alte Strukturen zu verfallen und da drinnen zu verfahren. Und das konnten wir eben auch ganz toll in Portugal auch erzählen, weil Portugal auch nochmal gesellschaftlich gesehen nochmal eine viel diversere Gesellschaft ist. Vielleicht auch, weil es so ein kleines Land ist, fällt das nochmal auf. Aber nein, es ist schon noch diverser auch. Und das konnten wir alles mit einer, ja, oder haben wir versucht, mit einer Selbstverständlichkeit, mit einer Beiläufigkeit zu erzählen auch.
Cecily Terzian, heute bei uns zu Gast im MDR Kulturcafé, zu sehen in der vierten Staffel der Charité, über die wir nun schon einiges gesprochen haben. Was mich wirklich beeindruckt, aber es ist natürlich Arbeit des Schauspielers und der Schauspielerin, auch bei deinen Kollegen übrigens, also Moritz Fühlmann wollen wir nicht vergessen, als dein sehr intensiver Gegenspieler, die wunderbare Adriana Altaras, deine Mutter, mit einem großen Herzen im wirklichen Leben, aber eben auch als diese Figur, die den armen Leuten hilft. Also sie operiert ja so illegal, sie ist so eine OP-Partisanin, würde ich mal sagen, hilft eben auch geflüchteten Menschen, die keine Identität haben. Ganz großartig. Aber es scheint so bei allen, auch bei dir, dass ihr genau wisst, was ihr da tut. Und ihr tut seltsame Dinge. Also ihr müsst Bakterien da irgendwie raufstreichen, dann riecht man sogar dran. Also es sei es bei aller Technik trotzdem so ein physischer Anteil nochmal, so ein haptischer. Wie habt ihr das so entwickelt und auch vor allem euch vorbereitet?
Toll, das geht runter wie Butter, wenn du das sagst, dass wir wissen, was wir da tun. Ich habe keine Ahnung von Mikrobiologie. Das ist auch für mich eine Welt, die komplett fremd ist und von Bakterien sowieso nicht. Und ich durfte als Vorbereitung einerseits ein Praktikum machen bei der Charité in der Mikrobiologie. Da durfte ich mir erstmal ganz simpel die Abläufe angucken, die Handgriffe angucken auch. Und die Mikrobiologie ist tatsächlich auf eine Sache stolz. Also mit aller Zukunft und mit aller Technologie. Die Mikrobiologie ist was sehr Haptisches. Mhm. Man bestimmt oder kann Bakterien durch den Geruch, durch die unterschiedlichsten Sinne auch bestimmen. Ja. Und da war ich auch sehr verwundert, wie ich dann da im Labor saß und auf einmal haben da die Ärzte dran an diesen Ackerplatten gerochen und oh, guck mal, wie schön. Und also dachte auch, das kann doch nicht wahr sein, diese Kulturen und wie sie das entwickelt. Oh, und guck mal, wie schön dieser Bakterienstamm aussieht. Und diese Leidenschaft eben auch. Und das hat mir sehr geholfen bei den Dreharbeiten.
Ist das so generell deine Methode? Also du hast ja so viele höchst unterschiedliche Dinge schon gedreht, warst öfter im Tatort mal zu sehen. Also sind natürlich dann immer ganz andere Figuren. In der Soko, Leipzig, Kitzbühel und so. Also ganz verschiedene Dinge. Aber gehst du da immer so ran, also dass du dann schon ganz genau wissen willst, was macht die Figur im wirklichen Leben?
Ja, es kommt natürlich immer drauf an, was eine Figur man hat. Also jetzt bei der Maral Safadi steht das natürlich ganz groß im Vordergrund. Und das ist natürlich wichtig, innerhalb dieser fiktiven Geschichte diese Figur so sehr realistisch wie möglich zu erzählen. Und dazu gehört ihre Profession auch. Und da war das natürlich wahnsinnig wichtig, dieses Feld irgendwie so gut wie möglich zu bedienen. Aber eben das zu überprüfen, in welchem sozialen Umfeld bewegt sich meine Figur? Wo kommt die Figur her? Wohin geht sie? Wo sind die Widersprüchlichkeiten vor allen Dingen auch? Also das ist so das, was mich am meisten interessiert, diese Widersprüche herauszukitzeln auch weil da fängt es an, spannend zu werden.
Also gerade bei dieser Figur hat man ja nur die schöne Chance, bei 6 Teilen das auch sehr genau zu erzählen, sich auch Zeit zu lassen. Denn sie ist ja, was ich auch einen interessanten Widerspruch finde, auf der einen Seite rebellisch. Also sie will das machen, woran sie glaubt. Sie hat aber auch so eine gewisse Staatsgläubigkeit. Also es gibt ja so eine Gesundheitsreform, interessanterweise, mit wir auch ständig zu tun haben. Mhm. Da steht sie erstmal durchaus eher so auf der Seite der sehr kommerziell Denkenden. Ich will jetzt nichts verraten, da sind andere schon weiter. Mhm. Und auf der anderen Seite ist sie aber auch eine Rebellin. Sie ist irgendwie beides, habe ich so das Gefühl. Sie steht in einem System, aber gleichzeitig rebelliert sie auch immer wieder.
Ja, ich finde das eben so ganz, ganz spannend. Sie ist eben eine junge Person mit einem sehr frühen Erfolg, die sehr idealistisch ist und auch auf der Suche ist. Sie berät den Gesundheitsminister zu einer Gesundheitsreform, die unter großer Kritik steht. Mhm. Was dann wiederum spannend auch ist, dass sie gegen Ende an den Punkt kommt und auch sagt, mir ist ein Fehler unterlaufen. Mhm. Wir haben es gut gemeint, aber es funktioniert so nicht. Das Leben funktioniert so nicht und wir müssen die Verantwortung übernehmen. Und diesen Schritt, den finde ich persönlich an der Figur ganz toll, dass sie in der Lage ist, sich einen Fehler zuzugestehen und die Verantwortung dafür zu übernehmen und zu sagen, es war und ist gut gemeint, aber das ist der Holzweg und lasst uns zusammen solidarisch gemeinsam einen Weg finden auch. Und da fallen dann natürlich jetzt so Begriffe, die man so oft benutzt wie Solidarität und Zusammenschluss und Verantwortung. Aber wenn man mal wirklich in diese Begriffe reingeht, die mal fühlt, haben die eine unglaubliche Sprengkraft auch. Das ist so eine ganz große Qualität, die ich in dieser Figur für mich sehe.
Gerade was du sagst, ist ja bei Politikern und Politikerinnen so selten, genau. Also einen Fehler einzugestehen, wie soll es auch anders sein? Natürlich werden Fehler gemacht und dann die Schlussfolgerung zu ziehen, weil man hat ja immer Recht und die andere Partei hat immer Unrecht. Und dieses Spiel ist manchmal auch etwas ermüdend, genau. Weil man ja weiß, so kann das Leben nicht sein und dafür steht sie dann, für diese genau. Fähigkeit zu lernen. Genau. Da ist sie wieder Wissenschaftlerin.
Da ist sie wieder Wissenschaftlerin ja. Und das ist eben dieser Unterschied, wo sie eben auch sagt, ich berate die Politiker, aber ich treffe nicht die Entscheidung. Ja. Und sie kommt da ja auch wirklich in einen ganz starken Zugzwang. Und das ist eben auch das Tolle an unserer Folge, weil jede Figur repräsentiert eine Haltung, eine Anschauung, aber aus einer sehr menschlichen Position heraus. Und diese Figuren, die clashen aufeinander. Und wie geht man jetzt damit eben um?
Die große Stärke natürlich auch deines Berufs, in so unterschiedliche Haltungen auch hineinzugehen. Immer wieder was Neues für dich zu entdecken. Nicht nur, dass du jetzt weißt, wie Mikrobiologen so arbeiten, wirst du vielleicht jetzt nicht mehr brauchen. Vielleicht doch mal, man weiß ja nicht, wie du mal besetzt wirst. Aber eben diese höchst unterschiedlichen Erfahrungen zu machen, was ist das für ein Geschenk? Eigentlich habt ihr alle mehrere Leben.
Das ist ein Riesengeschenk.
Das MDR-Kulturcafé heute mit Cecily Terzian. Wir haben schon viel gesprochen über deine medizinische Seite, aber etwas muss ich dich mal ganz naiv fragen, weil ich das wirklich interessant finde, da ich dich so oft auch im Theater gesehen habe, wo man ja ganz anders spielt, nicht? Also ja. Wo du ja auch wirklich mit der ganzen Körperlichkeit den Letzten erreichst im Saal, ganz hinten. Und dann sieht man dich eben jetzt zum Beispiel in der Charité oder auch in anderen Filmen und da bist du eben auch zurückgenommen, leise. Fällt dir das schwer, da manchmal umzuschalten?
Ja, im Film musst du komplett anders spielen. Es fällt mir manchmal wirklich schwer. Also, weißt du, ich hatte schon so Situationen, wo Caster und Casterinnen, die mich schon seit Jahren kennen, dann mal auf der Bühne stehen und dann sagen, Mensch, ich wusste ja gar nicht, dass du so spielen kannst. Und ich denke, naja, klar, ist ja auch die Bühne, ne? Und im Film ist es halt, natürlich wird man Typ besetzt. Es ist naturalistisch und man spielt nicht groß für die Bühne. Es ist für die Kamera auch. Und auf der Bühne ist das eine ganz andere Nummer. Also das ist ein ganz anderer Selbstausdruck. Also manchmal muss ich dann auch noch mal einmal so richtig ordentlich durchdrehen, bevor ich dann irgendwie vor die Kamera gehe, damit diese Energie mal rauskommt.
Ja. Aber wie schön, die Energie geht in dem Falle eher nach innen, bei so einer Figur zum Beispiel, weil die auch viel reflektieren muss und nachdenken muss, ständig sich Tabellen irgendwie anschauen und sich Dinge ansieht. Weil du gerade sagst, Typ besetzt, weiß ich gar nicht so genau. Typ vielleicht, früher wäre das vielleicht eher so gewesen. Es hat sich so viel verändert jetzt auch. Also mit deinem armenischen, eindrucksvollen Aussehen bist du eben jetzt die Mikrobiologin. Mhm. Oder du bist der, das wollen wir auch nicht vergessen, das ist eine Unterhaltungsserie, aber Wapo, du bist die erste Kriminalhauptkommissarin, so heißt das nämlich, die da also das Kommando führt.
Ja,
und das hat, wie du vorhin so schön gesagt hast, auch jetzt schon eine Selbstverständlichkeit. Ich glaube, da hat sich viel verändert.
Da hat sich sehr viel verändert, da hast du auch recht. Was ich jetzt mit Typ meine, sind nicht die Rollenzuschreibungen, da hast du recht. Ich spiele jetzt nicht, wir haben vorhin über Adriana Altaras gesprochen, da hatte ich mal ein ganz tolles Gespräch auch mit dir, wo sie auch gemeint hat, Cesare, ich muss einfach auch Selbstverantwortung, auch Verantwortung junger Menschen gegenüber, glaube ich, meinen Schauspielerberuf sein lassen, weil ich kriege nichts anderes als Rolle angeboten, als hier die Putzfrau zu spielen. Da sind wir rausgewachsen. Was ich mit Typ meine ist, ich werde jetzt keine Heidi Müller spielen, weißt du so. Es ist dann eben eine Maral Safadi, es ist dann eine Yasmin Sayed auch und das ist auch völlig in Ordnung. Und glücklicherweise hat sich da einiges verändert. Aber wenn man sich das mal so anguckt, haben wir noch ganz, ganz viel vor uns, weil eigentlich ist das nur so ein ganz kleines bisschen, was sich da verändert hat tatsächlich.
Also ich nehme mal nochmal diese Wasserschutzpolizei, weil übrigens haben wir uns damals unterhalten, letzten Mal über diese Serie, da habt ihr in der Corona-Zeit gedreht, das war eine ganz bizarre Folge. Also die Kollegen, Kolleginnen, die liefen immer 2 Meter voneinander entfernt zum Boot und so, aber ihr habt immerhin noch weiter gedreht.
Wir haben weitergedreht und da waren wir auch wirklich stolz drauf, dass wir weiterdrehen konnten. Da hat die Produktionsfirma sich unglaublich viel Mühe gegeben und hat auch so einen Katalog hingeschmissen, dass wir auch haben weiterdrehen können. Und das war wahnsinnig schwierig, mit diesen Abständen, die man einhalten musste und wie man das dann übersetzt, filmisch erzählt auch. Wir haben uns durch diese Zeit ganz gut durchgekriegt.
Und ich finde das, was du vorhin gesagt hast, also auch der Anspruch, divers zu sein, ist ja erstmal so ein Wort. Nicht? Das finde ich ja besonders toll, wenn sich das in so einer Vorabendserie verwirklicht. Das wird alles eben erzählt mit einer Selbstverständlichkeit, so wie es auch sein sollte. Und das finde ich manchmal fast wichtiger, als jetzt einen super tollen, engagierten Arthouse-Film zu machen, den dann ein paar Leute sehen. In so einer Serie erreicht man ganz viele Menschen damit.
Ja, da sprichst du mir jetzt aus der Seele. Das ist auch der Grund, warum ich das mache. Also wie ich dann auch damals Britta Hansen und Katharina Puttendorfer, mit denen wir das dann entwickelt haben, kennengelernt haben, also auch wirklich eine Vision hatten und gesagt haben, das ist unser Rahmen, das ist unsere Sendezeit und da versuchen wir das Bestmögliche daraus zu machen und unsere Geschichten, soweit es geht, innerhalb diesen Rahmens zu dehnen, ne? Und Sichtgewohnheiten aufzubrechen auch. Und dass das eine totale Selbstverständlichkeit ist, dass Yasmin Saed dort die Chefin ist, ja. Dass es eine völlig Selbstverständlichkeit ist, dass Marleen zu Max wird. Dass wir uns auch mit den Widersprüchlichkeiten auch der Stadt uns auseinandersetzen, mit den Geschichten, mit den Geschichten, die es zwischen den Menschen gibt, aber auch die Geschichten der Orte, die wir aufzeigen in Berlin auch.
Immer vom Wasser aus gesehen.
Und immer vom Wasser aus gesehen. Und damit eben Menschen zu erreichen, die nicht so gerne ins Theater gehen, die nicht so gerne Arthouse angucken auch. Und das finde ich auch finde ich eine ganz wichtige Aufgabe.
Du hast ja in Berlin auch studiert, also an der Ernst Busch, an der berühmten. Ja. Insofern kennst du die Stadt natürlich sehr gut, aber ich denke mir eben diese Perspektive, es ist ja auch so, wenn Bekannte kommen, geht man manchmal so auf so ein Boot, würde man sonst nie machen, als jemand, der in der Stadt wohnt, und sieht dann wirklich nochmal eine andere Stadt.
Na, das ist irre. Wir haben an über 100 verschiedenen Orten in Berlin gedreht und selbst wenn ich an Orten gewesen bin, habe ich nochmal was Neues dazugelernt. Also es gab schon eine Folge, die haben an der Kliniker Brücke gedreht, das war Das ist ein ganz berühmter Ort zur DDR-Zeit, wo es den Agententausch auch gab. Und das war auch Inhalt unserer Folge. Und das war zum Beispiel etwas, das habe ich gar nicht gewusst. Und immer wenn ich jetzt die Kliniker Brücke sehe, ist das für mich ein ganz anderer Ort auch. Ne?
Ganz berühmter Ort auch.
Ganz berühmter
Viel für Ort. Filme schon benutzt worden. Was hat dir denn eigentlich so die Ausbildung gegeben? Also du wusstest irgendwann, nachdem klar war, ich werde nicht Nonne, offensichtlich, dann irgendwie doch zu studieren? Oder bist du erstmal so reingewachsen? Ich glaube, erstmal durch Theaterarbeit so ein bisschen?
Also durch Ich sage auch immer, Mutterschiff ist das Theater. Also so, da habe ich gelernt, von dort komme ich und da zieht es mich auch immer wieder zurück, auch mit meinem Handwerkskoffer einfach auch. Und ich bin wirklich, habe völlig blauäugig angefangen mit diesem Studium auch und ich hatte das Glück, dass ich gleich genommen worden bin. Das hat irgendwie von Anhieb an geklappt und erst als ich gewusst habe, ich fange jetzt an zu studieren, bin ich aufgeregt geworden. Und ich habe einfach unglaublich viel beigebracht bekommen an Handwerk, an, ja, also ich weiß noch, wie meine Sprecherzieherin meinte, die ersten 2 Jahre sind die Lehrjahre, wenn du dann am Theater bist, dann wusste ich erstmal gar nicht, was die damit meinen, so die ersten 2 Jahre sind die Lehrjahre und so. Und dann, wie ich dann aber angefangen habe am Theater, ist sofort der Groschen gefallen, so, ne, weil erst dann merkt man auch, was man beigebracht bekommen hat und was Handwerk auch bedeutet. Ich habe eine sehr gute Zeit gehabt.
Also was Handwerk bedeutet, ich denke gerade im Theater braucht man es eben wirklich auch durch diese ständige Reproduzierbarkeit der Leistung, die du einmal gebracht hast, die musst du immer wieder bringen. Also Verrücktes Blut läuft jetzt seit wie vielen Jahren?
Seit 13 Jahren.
13 Jahren, also eine tolle Geschichte, eine wüste Geschichte auch. Mhm. Macht unheimlich Spaß, auch sehr unterhaltsam. Mhm. Aber in 13 Jahren muss man das immer wieder?
Genau. Ich sage immer, die menschliche Masse ist sehr langsam, ne? Und von daher gibt es so bestimmte Themen, die leider immer noch erzählenswert sind.
Hier ist es ja Bildung, Umgang mit jungen Leuten.
Es geht um Bildung, es geht um Schiller, es geht um die Dialektik der Aufklärung, es geht um die Romantiker. Das kam zu einer Zeit raus, wo Sarrazin ganz groß rausgekommen ist mit dem Buch Deutschland schafft sich ab. Ja. Damals konnte keiner ahnen, dass die AfD in den Bundestag ziehen wird.
Und ich würde gerne mal zurückkehren zu deinen Eltern. Damit haben wir nämlich angefangen. Mhm. Also armenische Eltern aus der Türkei kommen, dann eben nach Deutschland gegangen sind. Du bist dann in Deutschland geboren und ich habe ein Netz, einen wunderschönen Text gefunden von dir. Da hast du mal recherchiert, irgendwie die Geschichte deiner Eltern, deiner Großeltern, eben auch die Völkermordgeschichte, der Beginn der Moderne, der schrecklichen Moderne. Das erzählst du so einfühlsam und so genau, sind auch Bilder dabei. Also kann ich jedem empfehlen, findet man, wenn man deinen Namen eingibt. Das ist eine Art Autobiografie, aber eben im Spiegel der Vorfahren. Das heißt also, diese Wurzeln bedeuten dir offenbar sehr viel. Das ist präsent in deinem Leben.
Ja, das ist sehr präsent in meinem Leben. Ich kann jetzt einfacher darauf antworten, weil es gibt jetzt eine Wissenschaft, die Epigenetik. Man trägt die Traumata seiner Vorahnen in sich, in seiner Genetik auch. Und ich habe das früher immer so gesagt, das ist so meine Grauzone, die trage ich in mir mit. Das hat was mit meiner Herkunft zu tun, die für mich manchmal gar nicht so fassbar ist. Also weil ich bin in Deutschland geboren, aufgewachsen, nicht in der armenischen Kultur. Meine Heimat, wenn man so will, ist so mein Elternhaus. Es ist in einem so vieles, was auf diesen Herkunftsgeist, sag ich mal, zurückzuführen ist. Und je älter ich werde, umso mehr kann ich das auch fassen und umso präsenter ist das in mir auch. Ich kann es aber gar nicht wirklich irgendwo oder in einer Sache verorten, sondern es ist etwas Lebendiges, was in mir ist und was sich nach außen trägt und was weiter wächst. Und das haben wir alle.
Ich finde das gerade so interessant zur Zeit, weil ich deinen Text genannt habe. Übrigens, da musst du ein Buch draus machen. Hm. Das ist eine ganz ernsthafte Empfehlung. Es gibt nämlich gerade so tolle Bücher, genau von Menschen, so zweite, dritte Generation wie du. Du bist 1981 geboren. Und da haben wir Bücher, ich sag mal, was ich mal ganz toll finde, Dile Güngör, über ihren Vater, über ihre Familie. Ganz tolles Buch, das neueste von ihr. Dennis Utlu, nicht zu vergessen. Vaters Meer, wunderbares Buch. Nee, Kaffi, Osiri mit Vater Mal. Also das ist auch wieder, da geht es viel um den Vater. Also könnte man noch viele, viele andere Bücher nennen. Hochinteressant, dass die gerade jetzt kommen aus einer Generation. Oder Dincer Gücetic.
Ja, Gücetic.
So heißt er. Ja. Mit diesem wunderbaren Unser Deutschland-Märchen. Eines der tollsten Bücher übrigens. Und da habe ich dann gedacht, wenn du das genauso machst wie er, also auch mit Fotos von deiner Familie und so, das wäre auch so ein Knaller wie sein Buch. Und du kennst die auch alle gut, glaube ich, ne?
Ja,
die genannten.
Also sind da alles Weggefährten von mir. Dincer Gücetic habe ich jetzt letztes Jahr kennengelernt und sein Deutschlandmärchen bringen wir jetzt auf die Bühne mit Hakan Savaşmıcan in der Regie, also nach Dincer Gücetic.
Und da spielst du auch mit?
Und da spiele ich auch mit. Also mit dem Buch könnte man eigentlich eine ganze Spielzeit erfüllen und auffüllen. Es ist ein Wahnsinnsbuch, ein Roman, das sich eigentlich versperrt, sich als Roman zu titulieren. Weil er wie so ein Panoptikum ist, finde ich. Der ist wie so eine Collage. Es gibt nicht so einen Erzählungsstrang, der sich so durchzieht. Und wir haben uns für eine Lesart entschieden, und zwar für die Beziehung der Mutter und des Sohnes. Und versuchen, Dincer Gücetic Sehnsüchte und zerplatzende Wünsche auf der Bühne zu feiern. Und es wird ein großes Fest werden, kann ich nur sagen.
Im April, sehr bald, wird die Premiere sein. Ja. Aber was meinst du, woran liegt das? Das sind ja alles so Leute einer Generation. Mhm. Viele von ihnen, so wie du, in Deutschland geboren. Und wie du, schauen sie eben zurück. Und diese Geschichten gehen ja oft generationenweit noch zurück und schauen eben, was war eben in Armenien oder was war in der Türkei. Woher kommt gerade dieses auch neu erwachte Interesse vielleicht?
Ich denke, dass das aus einer Notwendigkeit herauskommt und das ist die Sprengkraft auch dieser Literatur, die ja auch so hoch gefeiert wird, weil sie nicht aus einem Konzept heraus entsteht, aus einer Ästhetik heraus, sondern aus einer inneren Notwendigkeit, Geschichten zu erzählen, die so noch nicht gehört worden sind auch, die so in der Narrativen nicht wirklich vorkommen auch. Und ich denke, das ist das Besondere und diese Sprengkraft, die man auch in dieser Literatur auch spürt, auch bei Dincer Gücetic, so wie du es gesagt hast, er kommt eigentlich aus der Lyrik, ist sein Debütroman, wenn man so will. Und gerade diese Stärke hat dieses Buch auch, weil man sitzt in einem Kapitel mit seiner Mutter in der Küche und im nächsten hast du auf einmal so einen Text, was so expressionistisch ist, was einen ertränkt an Wortschwall. Auf einmal spricht ein Chor zu dir. Mhm. Die Arbeitermütter stehen vorm Parlament und singen ein
Lied.
Über
Brecht so, ne?
Ne, so wo du dann eben das Brechtsche auch eben hast. Und so funktionieren für mich diese Figuren auch oder dieses Buch auch so als Schablone. Ne? Ich muss ganz oft an Heiner Müllers Zement zum Beispiel denken, ja.
Aber das ist interessant, was du gerade sagst, diese Dringlichkeit. Erstmal ist es schön, dass diese Stimmen überhaupt jetzt auch in der deutschen Mehrheitsgesellschaft, wie man mal so schön sagt, wahrgenommen werden, dass sie also Preise bekommen, dass sie besprochen werden, die Leute neugierig sind, endlich auf diese Geschichten, auf diese Stimmen.
Es sind ja auch deutsche Geschichten, das ist es ja eben. Ne? Es ist ja, es sind deutsche Geschichten. Ja. Das sind Geschichten, die in den Verhältnissen in Deutschland entstanden sind.
Absolut. Und oft eben auch diese Brücke schlagen, natürlich, weil es auch die Biografien so sind. Aber wenn du sagst, was ich ein schönes Wort finde bei Kunst übrigens immer, Dringlichkeit. Mhm. Die Geschichten haben eine Dringlichkeit. Gilt das auch für dein Spiel, denke ich mir, bei deinen wichtigen Rollen auf jeden Fall? Ja. Dieses Gefühl, ich muss das machen, ich muss das erzählen?
Ja, ich glaube, deshalb bin ich auch zum Theater gekommen. Das durch diesen Drang gehört zu werden, gesehen zu werden, also in der Sichtbarkeit zu kommen, also dieser Energie, die da in mir ist, die auch irgendwas mit meiner Herkunft zu tun hat, rauszulassen, einen Raum zu finden und Menschen zu treffen, die das sehen, Menschen zu treffen, die dieselbe Leidenschaft haben, dasselbe Brennen haben und dieselben Sehnsüchte und Dringlichkeiten empfinden auch. Und dafür ist und war Berlin ein wunderbarer Ort für mich, das eben ausleben zu dürfen, gemeinsam mit anderen Menschen zusammen.
Dann noch eine ganz private Frage. Du hast vom Kind gesprochen. Wie alt ist es jetzt? Er, sie?
Er wird im Mai 8.
Also doch schon relativ groß.
Und
gibst du all das, was du gerade so schön beschrieben hast, auch als dein Erbe, was du ja mitnimmst, was auch ein Reichtum ist, ein großer Reichtum, wie ich finde, bei allen auch Konflikten und vielleicht auch Fremdheitsgefühlen. Ja. Gibst du das weiter?
Ja, ich versuche es weiterzugeben. Ich glaube, das geht gar nicht anders. Das dringt immer so durch, ne?
Dann danke ich dir sehr, sehr herzlich. Es war schön, dass du bei uns warst. Ich fasse aber noch mal kurz zusammen. Also die WAPO, wirklich sehenswert, macht immer wieder Spaß, ist jetzt durch. Im Prinzip läuft aber eben in der Mediathek und zwar in der ARD auch. Und dann haben wir eben die MDR-Koproduktion mit Arte und ARD, die Ghetto, also die vierte Staffel von der Charité. Die ist ab 5. April in der Mediathek schon und läuft vom 9. bis zum 11. jeweils zwei Folgen, dann immer ganz normal im linearen Programm der ARD. Dann gibt es noch ein Podcast dazu. Es gibt ein Making-of, ein ganz aufwendiges, das sehr interessant ist, durch diese unterschiedlichen Drehorte eben auch und diese Verwandlung von Gegenwart in Zukunft. Das Ganze hat nämlich zu tun mit dem 9. April. Das ist nämlich der ARD-Thementag, die Medizin von morgen. Und daran bist du natürlich mit deiner Serie beteiligt. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir. Es war wunderbar, mit dir mal etwas ausführlicher über all diese Dinge reden zu können. Und es geht hoffentlich auch eine Anregung aus von diesem Gespräch. Also das meine ich wirklich ganz ernst mit diesem Buch. Du hast ja offenbar auch mit vielen Vorfahren, also Verwandten, auch noch sprechen können. Also Material ist doch da.
Ich habe ganz viel Material. Ja? Ich habe mit Anfang, Mitte 20 bin ich mit einer Videokamera und habe mich an meinen Mut geschöpft und habe Interviews geführt und ich weiß nicht, wie viele Stunden Filmmaterial zu Hause.
Ja. Also es könnte ein Film werden, es könnte ein Radiofeature werden, aber vor allem sollte es ein Buch werden, finde ich, weil das wäre dann auch ein Buch in diesem großen Ensemble von wichtigen, schönen literarischen Stimmen, die wir jetzt haben. Jetzt aber sehen wir dich natürlich erstmal ganz normal, wie wir es gewohnt sind, als eindrucksvolle Schauspielerin in all den Dingen, über die wir gesprochen haben. Danke dir sehr herzlich. Schön, dass du da warst.
Vielen Dank, lieber Knut.
Die neuesten Platten, aktuelle Kinoempfehlungen oder das tägliche Feuilleton. Auch das gibt's bei uns im Podcast-Abo unter mdrkultur.de.